Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die lang anhaltende Trockenheit bedroht unsere Wälder. Um Waldbränden vorzubeugen, werden deshalb schon einige Gebiete gesperrt. Wir berichten gleich zu Beginn der Sendung aus Rheinland-Pfalz. Das Problem der Dürre betrifft aber nicht nur unsere Wälder und Moore. Deshalb schauen wir nach Brasilien und Argentinien und schildern die Gründe für die Brände dort. Wir fragen, wie und wann der Lärm von Güterzügen in Deutschland reduziert wird und schildern Ihnen die Umstände im Verbrauchertipp, unter denen eine Eigentümerversammlung auch in Corona-Zeiten abgehalten werden kann. Die Gewitter, der Regen der letzten Tage brachte nur den viel zitierten Tropfen auf den heißen Stein oder auf das trockene Laub. Denn auf dem Waldboden liegen so viele welke Blätter wie sonst eigentlich im Herbst. Die letzten heißen und auch sehr trockenen Sommer fordern inzwischen deutlich sichtbar ihren Tribut. Wie extrem sich das Wasserdefizit im Boden von Jahr zu Jahr verschärft, zeigt auch der Dürremonitor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Tiefrot für extreme Trockenheit. Das sind auf der Deutschlandkarte vor allem weite Teile von Brandenburg und Sachsen, aber auch die Donauregion südlich von Ulm oder die Region um Freiburg sind betroffen. Auch das Gebiet um Mainz in Rheinland-Pfalz ist viel zu trocken. Dort wurde zum Schutz des Waldes eine sehr ungewöhnliche Maßnahme ergriffen. Anke Petermann war im Lennebergwald unterwegs.
Mit seinen Sandböden und lichten Kiefernhainen gehört der Lennebergwald wohl zu den trockensten und heißesten Wäldern der Republik. Doch auch wo Laubwald wächst, fällt immer mehr Sonne durch immer größere Lücken in den Baumkronen. Spaziergängerinnen schauen auf braunes Laub zu ihren Füßen und nach oben in die ausgedünnten Kronen.
Wir haben Herbst im Sommer.
Traurig sieht das aus, wenn man so an die Kronen sich anschaut und da so trockene Blätter hängen.
Ein paar Regenschauer hat es in den vergangenen Tagen gegeben, doch der sandige Boden wirkt an diesem sonnig heißen Nachmittag bei über 30 Grad schon wieder komplett ausgetrocknet. Wochen, wenn nicht monatelangen Regen bräuchten Wälder, Parks und städtische Alleen, um das Defizit der drei Trockensommer seit 2018 auszugleichen, sagen Experten. Denn inzwischen werfen Bäume nicht nur Laub, sondern auch Äste ab. Im Lennebergwald endet der Spaziergang Richtung Budenheim an einem Zaun. Von Gefahr durch massives Baumsterben kündet eine unlängst aufgestellte Warntafel. In diesem Waldstück ist der Boden lehmig und speichert Wasser eigentlich besser. Dennoch ist die Lage hier
sehr dramatisch. Über ein Viertel der Altbäume ist mittlerweile tot oder schwerst geschädigt. Entweder sterben sie ganz ab, wie jetzt zum Beispiel diese eine Eiche hier im Hintergrund, die Alteiche, oder diese Schwarzkiefern, die als Mittelmeerbaumart das eigentlich aushalten sollten.
So Joscha Erbes vom Forstamt Rheinhessen im SWR-Interview, dem einzigen, das in dem bruchgefährdeten Waldstück noch geführt werden durfte, mit Helm. Erbes wendet sich um.
Oder in diese Richtung sieht man Buchen, die Kronenteile abgestorben haben, unten aber noch grüne Blätter haben, sodass man es von unten gar nicht so zwingend sieht, dass die geschädigt sind. Und gerade diese Äste und Kronenteile können runterbrechen und sind mordsgefährlich.
Während die Zahl der Erholungssuchenden im Wald hitze- und Corona-bedingt steigt, nimmt also die verfügbare Fläche ab. Das Wiesbadener Ehepaar Meuth stoppt an einer Infotafel.
Es ist ja eins der wenigen Waldgebiete in Rheinhessen, wo ja dann halt eben ja der Rest nur noch Monokultur mit den Weinanbaugebieten ist. Also da haben wir gerade gelesen, ist ja wirklich interessant, das ist hier wirklich noch ein Kleinod.
Ein bedrohtes allerdings, denn ein funktionierendes Rettungspaket für das Naturschutzgebiet im Norden von Mainz ist nicht in Sicht. Obwohl Jungpflanzungen mit großem Aufwand bewässert werden, verdorren im angrenzenden Budenheim die kleinen Eichenschößlinge. Und besonders wertvolle Einzelbäume mit Wassersäcken zu versorgen, klingt auch nicht nach dem großen Wurf.
Im Grunde können wir im Moment nur die Vielfalt fördern,
sagt Joscha Erbes vom Forstamt Rheinhessen.
Je vielfältiger der Wald, desto stabiler. Wenn dann mal eine Baumart ausfällt, ist das für den Wald als Ökosystem nicht so schlimm. Ansonsten versuchen wir hier und da mal ein paar resistente Bäume nachzupflanzen. Aber im Grunde können wir nur auf die Vielfalt achten.
Dass Klimapolitik so entschieden betrieben wird wie die Pandemievorsorge, wünscht sich Spaziergänger Rudi Meuth.
Wie man uns die Masken aufreden muss, so muss man uns da vielleicht auch wieder mal das Sonntagsfahrverbot einreden. Weil freiwillig machen wir nichts. Ja.
Doch für den Autoverkehr soll demnächst noch mehr vom Lennebergwald weichen. Nachdem die Schiersteiner Autobahnbrücke sechsspurig ausgebaut wurde, soll auch die A643 von Wiesbaden nach Mainz in diesem Bereich um je eine Spur erweitert werden. Sechsspurig geht es nach dem Willen des Bundesverkehrsministers durch das schrumpfende Biotop. 800 Bäume müssten dafür gefällt werden, schätzt das Bündnis Nix in den Mainzer Sand setzen. Das will den Lennebergwald und den angrenzenden Trockenrasen retten und protestiert gegen den Ausbau. Tempo 100 und zeitweise befahrbare Standstreifen könnten weiteren Schwund von Naturschutzgebieten verhindern, wirbt das Bündnis, bislang vergeblich.
Die deutschen Wälder sind so bedroht wie selten aus Rheinland-Pfalz, berichtete für uns Anke Petermann. Nicht nur in Deutschland und Europa leiden die Wälder unter der langanhaltenden Dürre. Auch in den tropischen Wäldern Südamerikas wüten die Flammen. Betroffen ist das Amazonasgebiet, aber auch im Sumpfland des Pantanal, dem größten Binnenfeuchtgebiet der Welt, herrschen die schlimmsten Buschbrände seit Jahrzehnten. In Argentinien ist mit dem Delta des Rio Paraná ein ebenfalls artenreiches Feuchtgebiet betroffen. Welche Rolle die Farmer bei den Wald- und Buschbränden spielen, die auf mehr Acker- und Weideland hoffen, das ist allerdings noch unklar. Ivo Stefan Maroschek mit Details.
Rauchfahnen stehen nicht nur über dem Amazonasgebiet, auch im Südwesten Brasiliens, im Pantanal, lodern derzeit verheerende Brände. Das Sumpfgebiet an der Grenze zu Bolivien ist das größte Feuchtgebiet der Welt, abseits der Meeresküsten, ein einzigartiger Lebensraum in der Mitte Südamerikas.
Bom, hoje a gente se encontra aqui com uma grande demanda. Um incêndio florestal de grandes proporções.
Wir werden hier dringend gebraucht. Wir kämpfen hier vor Ort schon 10 Tage gegen einen riesigen Waldbrand. Es gibt große Verluste. Fauna und Flora sind stark in Mitleidenschaft gezogen. Und es gibt irreparable Umweltschäden, sagt der Feuerwehrmann Adrison Parques de Aguilar. Und auch die Menschen in der Umgebung sind besorgt. Der Kleinbauer Antonio Correa Marques sagt, der Rauch ist gesundheitsschädlich und weil ich mit meiner Frau und meinem Enkel hier lebe, mache ich mir Sorgen, sehr große Sorgen. Doch anders als in den Regenwäldern am Amazonas ist es hier nicht so einfach, Schuldige auszumachen. Am Amazonas sind es Goldsucher, Holzfäller und Rinderzüchter, die in die geschützten Gebiete eindringen und den Wald großflächig roden und niederbrennen. Mato Grosso und Mato Grosso do Sul, die Bundesstaaten, in denen das Pantanal liegt, werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Vor allem der Sojaanbau ist hier wichtig, aber es gibt nur wenige Berichte über gezielte Rodungen. Es liegt an der Dürre. Wie lange ist es her, dass es hier zuletzt geregnet hat? Es ist sehr trocken. Das Pantanal braucht dringend Regen. Und ohne Regen zerstört das Feuer alles. Das Wasser aus dem Pantanal fließt nach Süden, um fast 1500 Kilometer weiter südlich ein weiteres großes Feuchtgebiet zu bilden, das Delta des Rio Paraná in Argentinien. Und von dort kommen ganz ähnliche Berichte. Auch im Paraná-Delta lodern derzeit Brände von ungeahnten Ausmaßen. Rauchwolken verdunkeln den Himmel der Städte in der Umgebung. Und auch hier klagen Umweltschützer über enorme Schäden, wie zum Beispiel Laura Proll von der Umweltwerkstatt der Stadt Santa Fe. Es ist das wichtigste Feuchtgebiet Argentiniens. Wir nennen es hier Klein-Amazonien, ein wertvoller Lebensraum mit sehr großer Artenvielfalt. Im Paraná-Delta sind mehr als 500 Quadratkilometer Marschland in den letzten Wochen niedergebrannt. Hier dürfte Unachtsamkeit eine Rolle spielen. Wie fast überall in den tropischen und subtropischen Gebieten der Welt ist es auch hier üblich, Äcker nach der Ernte abzubrennen, um Pflanzenreste zu beseitigen. Solche Brände geraten dann oft außer Kontrolle. Aber es gebe keine gezielten Angriffe auf die Wälder oder die Buschlandschaften, heißt es. Das Problem sei einfach die außergewöhnliche Dürre. In Brasilien hat Präsident Bolsonaro deswegen schon vor Wochen verboten, Felder im Pantanal abzubrennen. Und er hat die Armee in Marsch gesetzt, um die Löscharbeiten zu unterstützen. Sergio Gago Guida ist Kommandant einer Marineeinheit, die jetzt im Pantanal aushelfen soll.
A região ela tá muito seca. E há uma tendência da sociedade local a fazer limpezas de terrenos.
Die Region ist viel zu trocken und die lokale Bevölkerung ist es gewohnt, ihre Grundstücke mit Feuern von Pflanzenresten freizumachen. Und diese Feuer geraten mal außer Kontrolle und brennen große Gebiete nieder. Außerdem läuft eine Fernstraße durch. Da werden schon mal brennende Zigaretten weggeworfen, die zu Bränden führen. Also kann man davon ausgehen, dass die Brände von Menschen verursacht wurden, aber nicht absichtlich. Man könnte von menschengemachten Unglücken reden.
Aus Brasilien und Argentinien berichtete für uns Ivo Marucek. Dazu passt noch eine aktuelle Meldung. Ein Waldbrand auf der griechischen Ferieninsel Korfu bedroht einen bekannten Strandort. Feuerwehrleute kämpften am Sonntag mit Unterstützung dutzender Fahrzeuge sowie Löschflugzeugen gegen die Flammen nahe des Villenortes Agios Stephanos, in dem derzeit auch ein umstrittenes Luxusressort entsteht. Das Problem sind vor allem die Winde, die die Flammen weiter anfachen. Wer sich im Mittelrheintal aufhält, kann vor dem Bahnlärm kaum fliehen, auch nachts nicht. Ständig scheppern und quietschen Güterzüge durch das idyllische Rheintal. Das ist für die Anwohner so unerträglich geworden, dass viele von ihnen ihre Häuser verlassen haben. Die Dörfer sterben in Folge aus. Das erklärte Ziel des Bundes war es, den Schienenlärm im Zeitraum 2008 bis 2020 zu halbieren. Das heißt, in diesem Jahr müsste also endgültig eine Verbesserung zu hören oder zu erkennen sein. Die Allianz pro Schiene hat nun Vorschläge zur Reduzierung von Schienenlärm vorgelegt. Und mein Kollege Dieter Nürnberger war dabei. Herr Nürnberger, ist denn erkennbar, dass sich jetzt sehr bald die Situation ändert bzw. verbessert?
Ritter Fecke, die Allianz pro Schiene, das ist eine Interessenvertretung für einen besseren Schienenverkehr in Deutschland. Und auch das Umweltbundesamt, die haben heute beide eine positive Bilanz gezogen. Wo gibt es Fortschritte bei der Reduzierung des Verkehrslärms im Bahnsektor? Und das Resümee fällt erst einmal positiv aus. 2020, Sie haben es angedeutet, ist da ein wichtiges Jahr. Und im Nationalen Verkehrslärmschutzpakt der Bundesregierung ist ja vor ein paar Jahren das Ziel formuliert worden, den Schienenlärm zu halbieren. Als Vergleich dienen hier die Daten von 2008. Und immerhin, hier kann nun von einer Erreichung der Vorgabe gesprochen werden, so zumindest Dirk Pflege, er ist der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene.
Unter anderem gab es eine Absenkung der Auslösewerte für die Lärmsanierung Anfang 2016 um 3 dBA. Wir haben 1840 Kilometer Lärmschutzwände gebaut. Die Güterwagen sind umgerüstet worden auf Flüsterbremsen, sodass über 90% der Güterwagen leise Bremsen haben. Es sind lärmabhängige Trassenpreise eingeführt worden. Und das Schienenlärmschutzgesetz ist im Bundestag einstimmig beschlossen worden.
Und wird dann auch zum Jahresbeginn 2021 in Kraft treten. Und ab diesem Zeitpunkt dürfen dann auch keine lauten Güterverkehrszüge mehr unterwegs sein. Demnach wird der Schienenverkehr also etwas leiser sein als in der Vergangenheit. Am wichtigsten war aber schon die Einführung der sogenannten Flüsterbremsen. Hier werden Bremsklötze aus Kompositmaterialien verwendet und das führt zu einer Reduzierung des Radschienengeräusches um rund 8 bis 10 Dezibel, was einer Halbierung eben schon sehr nahe kommt. Die alten lauten Grauguss-Bremsklötze sollen also schon bald der Vergangenheit angehören. Und somit konnte der Schienenverkehr schon bei der Lärmminderung im Gegensatz zu anderen Verkehrsträgern eben punkten, so René Weinandi vom Umweltbundesamt.
Wir verstehen natürlich, dass gerade bei den Betroffenen immer das Gefühl vorherrscht, es wird viel zu wenig gemacht. Aber der Schienenverkehrslärm ist der Bereich, wo am meisten passiert ist. Also wenn wir das beobachten, Straßenverkehrslärm, Luftverkehr, also Fluglärm, im Schienenverkehrslärm ist am meisten passiert.
Die Schiene wird somit leiser, aber aus Sicht der beiden Akteure heute Vormittag reiche dies eben noch lange nicht aus, weshalb nun verstärkt weitere Maßnahmen nötig sind, wobei aber gesagt werden muss, dass der Einsatz der Flüsterbremse in diesem Bereich schon der große Wurf war, auch mit den größten Wirkungen. All das, was jetzt noch kommt in diesem Bereich, das hat geringere Auswirkungen, weshalb künftig vor allem die kleineren Maßnahmen zu einer besseren Gesamtreduzierung zusammengeführt werden sollen und auch die Grundlagen zur Erreichung des Ziels, die sollten jetzt geändert werden, so zumindest Dirk Pflege, der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene.
Aus heutiger Sicht würden wir aber nicht erneut dazu raten, wieder mit Lärmberechnungen und irgendwelchen dBA-Reduktionszielen zu operieren, sondern wir sind der Auffassung, als Allianz pro Schiene, dass es politisch zweckmäßiger wäre, die Zahl der vom Schienenverkehrslärm betroffenen Menschen reduzieren zu wollen, das heißt, über die Zahl der Betroffenen zu kommen.
Also, das heißt konkret, gezielter Ausbau von Lärmschutzwänden an bestimmten Strecken mit vielen Anwohnern, das sei zu verstärken. Auch der Einbau von Lärmschutzfenstern beispielsweise sei entsprechend zu planen. Empfohlen wird zudem, bis 2030 auch die Flottensanierung des Güterwagenparks abzuschließen und generell die europäischen Standards weiterzuentwickeln. Und trotz aller Fortschritte, so der Experte des Umweltbundesamtes, geräuschfrei oder geräuscharm in Zukunft, das wird es wohl leider nicht werden, so zumindest die Einschätzung von René Weinandi.
Wenn es darum geht, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern, wird es auch nach allen Maßnahmen immer noch so sein, dass bestimmte Regionen sehr laut sind und auch laut bleiben werden. Sie werden nicht mehr so laut sein wie jetzt, aber es wäre naiv, den Menschen zu suggerieren, und es wäre auch fahrlässig, den Menschen zu sagen, wir kriegen das Problem komplett gelöst. Das ist nicht der Fall.
Also man hat in den vergangenen Jahren einiges erreicht, aber künftig wird es eben weitergehen mit Trippelschritten. Das war so ungefähr die heutige Botschaft der Veranstaltung.
Wie und wann und mit welchen Maßnahmen der Lärm von Güterzügen in Deutschland reduziert werden soll, das hat uns Dieter Nürnberger erklärt. Zu gut für die Tonne. Mit diesem Slogan wurde auch in Deutschland versucht, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Das ist nicht nur eine Frage der Wertschätzung. Mit Blick auf den Klimawandel und Ernteausfällen werden Lebensmittel auch mit immer größerem Aufwand, also Kosten, hergestellt. Ein Problem, das nicht nur Deutschland betrifft. Auch in China überlegt sich die Regierung, wie sie gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorgehen soll. Mit der Kampagne Operation Leerer Teller, eine Kampagne der Kommunistischen Partei, werden nun die Restaurantgäste angehalten, ein Essen weniger zu bestellen, als Menschen am Tisch sitzen. Das ist in der Tradition dieses Landes etwas schwierig. Steffen Wurzel berichtet.
Beim Essengehen in China gilt traditionell die ungeschriebene Regel, viel hilft viel. Sitzen etwa im Restaurant vier Leute an einem Tisch, werden gerne mal 6, 7 oder 8 Gerichte bestellt. Die kommen dann in die Mitte und werden geteilt. Logisch, dass bei solchen Mengen nicht immer alles aufgegessen wird und stattdessen vieles in der Mülltonne landet. Das ist tief verwurzelt in der chinesischen Kultur, sagt Dong Ligang, der in einem Grillrestaurant im Westen von Shanghai arbeitet. Als eine große landwirtschaftlich geprägte Nation ist es tatsächlich kulturell bedingt, dass auch mal Lebensmittel verschwendet werden. Als Gastgeber würde man ja bloßgestellt, wenn die Gäste alles restlos aufessen. Doch die Staats- und Parteiführung will den 1,4 Milliarden Menschen in China das Verschwenden von Lebensmitteln nun abgewöhnen. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Chef der Zentralen Militärkommission Xi Jinping hat kürzlich wichtige Instruktionen zum Kampf gegen Lebensmittelverschwendung herausgegeben. So verkündete es ein Sprecher im staatlichen Fernsehsender CCTV vor einigen Tagen im typisch kommunistisch anmutenden Tonfall. Lebensmittelverschwendung sei schockierend und verwerflich, so wurde Xi Jinping zitiert. Die staatlichen Medien in China haben nach dieser Ansage des Staatschefs eine groß angelegte Kampagne gestartet. So rufen Poster und Online-Bildchen zum sparsamen Essen bestellen auf. Konkret wird vorgeschlagen, bei Restaurantbesuchen künftig ein Gericht weniger zu bestellen, als Menschen am Tisch sitzen. Dong Ligang aus dem Grillrestaurant in Shanghai sagt, moralisch gesehen ist das eine gute Idee. Lebensmittel nicht wegzuwerfen, das ist gut, da sind wir uns einig, aber schwierig umzusetzen. Das ist einfach nicht realistisch. Ich kann doch nicht begrenzen, wie viel ein Kunde bei mir bestellen will. Wenn jemand 10 Fleischspieße bestellt, kann ich doch nicht sagen, hey, bestell mal lieber nur 5 oder bestell lieber nur einen Drink statt 3 oder ein Schälchen Reis statt 2. Wir wissen doch gar nicht, wie viel unsere Gäste wirklich essen können. Eines hat die staatliche Kampagne zumindest erreicht. Plötzlich wird in China über das Thema Lebensmittelverschwendung gesprochen. In einem Restaurant im zentralchinesischen Changsha wurden Gäste am Eingang sogar spaßeshalber gewogen, um auszurechnen, wie viel sie bestellen und essen sollten. Hinter der Kampagne stecken auch handfeste wirtschaftliche Gründe. Zwar produziert die Volksrepublik den größten Teil der verbrauchten Lebensmittel selbst, aber in bestimmten Bereichen ist China auf Importe angewiesen, bei Sojabohnen zum Beispiel. Nach Medienberichten kommt auch bis zu einem Drittel des Getreides aus dem Ausland. Diese Abhängigkeit von Lebensmittelimporten will die chinesische Staatsführung reduzieren. Dieses Jahr gab es im Frühsommer außerdem heftige Unwetter in China. Vor allem im Süden und Osten der Volksrepublik wurden landwirtschaftliche Flächen zerstört. Die Preise für Lebensmittel sind deswegen zuletzt deutlich gestiegen.
Wie man also gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen will, schilderte uns Steffen Wurzel aus China.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Einmal im Jahr, so schreibt es das Wohneigentumgesetz vor, muss eine Versammlung der Wohneigentümer abgehalten werden. Dabei geht es um wichtige Beschlüsse für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung, zum Beispiel um den Wirtschaftsplan oder um anstehende Reparaturen und deren Finanzierung. In diesem Jahr haben viele Eigentümer allerdings vergeblich auf eine Einladung gewartet. Der Grund war die Corona-Pandemie und das damit verbundene Versammlungsverbot. Was also tun? Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Da Wohnungseigentümerversammlungen derzeit nicht wie gewohnt durchgeführt werden können, hat der Gesetzgeber bereits Ende März entsprechende Maßnahmen getroffen, sagt Birgit Faust-Füllenbach von der Interessenvertretung Wohnen im Eigentum.
Die Sonderregelung für Wohnungseigentümergemeinschaften aufgrund des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie gelten bis zum 31.12.2021.
Schließlich ist ein Ende der Pandemie nicht absehbar. Und da zur Instandhaltung von Gemeinschaftseigentum eine solide finanzielle Basis gehört, braucht es klare Regelungen, erläutert Dr. Stefanie Fornholz, Geschäftsführerin von Haus und Grund in Bochum.
Darin ist zum Beispiel geregelt, dass ein bereits beschlossener Wirtschaftsplan automatisch fortgilt bis zur nächsten regulären Eigentümerversammlung. Die Verpflichtung zur Zahlung von Hausgeldern besteht damit also aufgrund des bereits bestehenden Wirtschaftsplanes fort.
Unabhängig davon, ob die nächste reguläre Versammlung vielleicht schon im Herbst oder erst im nächsten Jahr stattfinden kann. In dem Zusammenhang rät Birgit Faust-Füllenbach.
Da muss man jetzt allerdings mal gucken, aufgrund der vielen Lockerungen, die es in vielen Bundesländern gibt, ob da tatsächlich nach wie vor für Eigentümergemeinschaften ein Versammlungsverbot besteht.
Auf jeden Fall bleibt der bisherige Verwalter bis zur nächsten regulären Versammlung automatisch weiter im Amt. Darum gehört es nach den Worten von Stefanie Fornholz zu seinen Pflichten, die Eigentümer darüber zu informieren, wie es um die Finanzen der Gemeinschaft bestellt ist.
Hinsichtlich der Jahresabrechnungen sieht der Gesetzgeber dort vor, dass diese vom Verwalter zu erstellen und den Eigentümern zu übersenden sind, dass aber eine Beschlussfassung erst auf der nächsten regulären Eigentümerversammlung erfolgen soll.
Bis dahin gilt es, die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Immobilie sicherzustellen.
Da ist auch der Verwalter in der Verpflichtung. Von daher ist vorausgesetzt, dass in dem Fall, wenn eine Reparatur anfällt und notwendig ist, die auf jeden Fall trotzdem durchgeführt wird.
Falls ein Eigentümer dennoch großen Wert auf eine Abstimmung über einen eigenen Antrag legt, kommt ein sogenanntes schriftliches Umlaufbeschlussverfahren in Betracht.
Dies ist im Wohnungseigentumsgesetz als Option regulär vorgesehen. Ein Umlaufbeschluss hat aber den Nachteil, dass ein Beschluss mit 100% Ja-Stimmen zustande kommt, sonst nicht. Sobald also auch nur ein Eigentümer mit Nein stimmt oder auch nur seine Stimme gar nicht abgibt, ist der Beschluss nicht zustande gekommen.
Jeder einzelne Eigentümer kann sich immer direkt an den Verwalter wenden, wenn ein Mangel behoben werden muss. Gleichwohl empfiehlt Juristin Fornholz, dass der Verwalter in Einzelfragen eng mit dem Verwaltungsbeirat der Eigentümer zusammenarbeitet, um gemeinsam zu entscheiden, welche Maßnahme für das Objekt im Sinne der Eigentümer in Frage kommt, vor allem im Hinblick auf die Finanzierung.
Gerade wenn es größere Maßnahmen sind und ein Rückgriff auf die Instandhaltungsrücklage notwendig wird oder sogar eine Sonderumlage erhoben werden muss. Für eine Sonderumlage ist auf jeden Fall eine Beschlussfassung erforderlich.
In Corona-Zeiten ist das aber nur im schriftlichen Umlaufverfahren möglich und bedarf somit der Zustimmung aller Eigentümer.
Mehr über die Finessen und auch die geplante Novelle des Wohneigentumgesetzes erfahren Sie an diesem Donnerstag in der Sendung Marktplatz ab 10.08 Uhr hier im Deutschlandfunk. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.